Einen schönen guten Morgen. Passt das? Okay. Wir sind in einer Serie drin und machen uns Gedanken über den Hebräerbrief. Und wenn wir unter Gottes Wort gehen, dann ist das höchst gefährlich. Wir singen: Nimm mein Leben, nimm mein Herz, es gehört alles dir. Wir haben zwei Seiten so in unserem christlichen Leben oft. Das eine ist, was haben wir an Gott? Was haben wir alles mit diesem Christus? Wie toll ist es, was wir alles durch ihn bekommen? Und das ist auch schön, das ist okay. Aber es geht nicht nur darum, was wir an ihm haben, sondern die zweite Seite ist die Anfrage von ihm: Was habe ich an dir? Habe ich dich? Und das ist die große Herausforderung. Hier ist mein Leben, sprich Wahrheit. Sage mir die Wahrheit. Und im Hebräischen ist es so, wenn die Wahrheit gesprochen wird, dann soll sie zur Tat werden. Wenn du Wahrheit zugesprochen bekommst, wenn du Gutes weißt zu tun und du tust es nicht, dann ist es Sünde, sagt die Schrift. Ist uns das schon mal passiert? Mir schon. Deshalb ist es sehr gefährlich, hier im Gottesdienst zu sitzen und zu sagen, ich möchte wieder ein Stück Wahrheit kennenlernen und wissen. Wenn du das möchtest, dann höre heute nicht zu. Weil es ist gefährlich. Wenn du was Neues erkennst und es dein Leben nicht verändert, höre lieber nicht zu. Und das meine ich ernst. Deswegen beginne ich heute mit, ich bin eigentlich im Römer 7, aber ich beginne nochmal in Römer 6. Da heißt dieser erste Vers: Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen neuen Grund legen mit Buße, toten Werke, Glaube, Auferstehung und so weiter. Hier geht es mit deshalb. Weil er in den Versen davor sagt, ich kann euch noch keine feste Speise geben, ihr braucht noch Milch, ihr seid aber schon so lange Christen, ihr müsst eigentlich schon die festere Speise vertragen, damit ihr wachsen könnt. Das heißt, die Herausforderung hier ist, in Kapitel 6, 1, raus aus der Komfortzone. Das ist jetzt blöd, gell? Jetzt seid ihr extra in den Gottesdienst gekommen, um einen netten, schönen Gottesdienst zu hören. Komfortable, halbwegs komfortable Sitze, Klima funktioniert hier drinnen. Und das Erste, was ihr hört, raus aus der Komfortzone. Wir sind nicht auf der Erde, um Urlaub zu machen. Du arbeitest auch nicht, um Urlaub zu machen. Ist so. Der Zweck hier deines Seins auf der Erde ist, Gott zu ehren und seinen Willen zu tun. Und durch das Tun seines Willens ehrst du ihn. Und diese Veränderung, dieses Wachstum hinein, was der Hebräerbrief hier immer wieder andeutet, diese Veränderung ins Wachstum, die kommt durch Offenbarung, durch Erkenntnis, durch das Wort. Und deswegen sitzen wir hier, das ist okay. Aber es ist nur der erste Teil. Denn die Offenbarung und die Erkenntnis soll zum Gehorsam führen. Werdet Täter des Wortes und nicht Hörer alleine. Wer es nicht weiter hören will, nein, wer nicht Täter werden will, Wäre es für ihn gesünder und gescheiter hinauszugehen? Sagt das Wort. Das ist ziemlich heftig. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, wenn du das Wort hörst und Täter wirst, dann wirst du mich im Alltag erfahren, sagt Gott. Prüf es nach, sagt er. Prüfe nach mein Wort. Ist es im Alltag lebensfähig? Kann ich im Vertrauen auf ihn das, was ich erkannt habe, tun? Und dann wirst du ihn erfahren. Und das ist großartig. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mich aufmache, weitergehe, unterwegs bin, wachse, damit wir Männer und Frauen in Christus werden, Väter und Mütter in Christus werden. Das ist der Sinn und das ist das Ziel, was Gott, mit uns hat. Vorwärts gehen, weitergehen. Setz dich nicht hier hin und sag, oh, ich bin zufrieden, das war ein netter Gottesdienst und der Singsong, ja, manche Lieder waren gut, manche habe ich meine Lieblingslieder wiedererkannt, andere, naja. Und Gott sagt, hey, geh weiter, wachse. Ich weiß noch, wie ich von irgendjemandem von euch mal draußen vor der Tür nach dem Gottesdienst gefragt worden bin, Karl Helmut, bist du zufrieden? Und ich sage, nein. Und ich sehe noch das Gesicht, nein? Wie kann der hier vorne predigt, nicht zufrieden sein? Ich sage, nein, ich bin ich nicht. Ich habe einen Frieden mit Gott, aber ich bin nicht zufrieden, ich bin unterwegs. Ich bin nicht fertig, ich bin im Wachstum. Ich möchte weitergehen. Und wenn wir diesen Drang in unserem Herz nicht mehr haben, dann ist etwas ganz schief und schräg. Hast du noch diesen Drang? Es soll doch weitergehen. Ich möchte hier was lernen. Ich möchte lernen, wie lebe ich auf dieser Erde mit diesem Jesus Christus, dass er mein Leben auf dieser Erde wirklich prägt, dass es Ausstrahlung hat, dass es Wachstum in sich birgt. Hin zur Mannesreife, zur Frauenreife, zur Mütterlichkeit in Christus, zur Väterlichkeit in Christus. Wo haben wir die Mütter und Väter heute? In den Gemeinden, wo sich Menschen anlehnen können, die nicht gleich umkippen. Bitte aufwachen. Wenn du singst, nimm mein Leben und du nimmst es ernst, dann nimmt es Gott auch ernst. Und dann machst du Erfahrung. Mitten hinein in den Alltag. Ich könnte euch einige Geschichten erzählen, aber dann sind wir zum Mittag noch hier, gell? Ich gehe ein Stück weiter. Es geht heute um diese Figur Melchisedek. Melchisedek, eine Figur aus dem Alten Testament. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen was darüber gehört. Für viele so ein absolut Tabula rasa, weiße Wand. Wer ist das eigentlich? Und ich beginne, um ein bisschen wieder das Bild zu bekommen und lese aus Kapitel 5. Die Verse 4, die folgenden Verse. Es geht dort um das hohe Priestertum zuerst, dass Christus hoher Priester für uns ist. Der hohe Priester wurde auch auserwählt von Gott, der Aaron. Später wurde ein Los geworfen. Die Priester wurden nicht auserwählt, die wurden einmal festgelegt durch das Gesetz. Wer Levit war, war im Priestergeschlecht. Per Gesetz gab es Priester. Hohe Priester wurden von Gott eingesetzt. Und Christus ist nicht einfach Priester, er ist hoher Priester. Von Gott eingesetzt. Und jetzt geht er ein Stück weiter und sagt, das ist nicht nur hoher Priester, sondern er ist auch ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und das lese ich jetzt hier gerade. 5, von Vers 4 weg. Niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch der Aaron, der Hohepriester. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sagte, mein Sohn bist du. Er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Er ist Mensch, gezeugt durch Gottes Geist in der Maria. Hier sehen wir die beiden Seiten schon wieder. Mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester für ein paar Tage, nein, für die Ewigkeit. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Steht im Psalm 110. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, also Jesus, ja, der ihn aus den Toten retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhöht worden und lernte, obwohl er Sohn war, die Verquickung. Auf der einen Seite war er Gott, auf der anderen Seite war er Mensch. Er war Sohn und er lernte mit Bitten und Flehen und Geschrei. Lernte er, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Es geht hier um das Wachstum, das Tun, was Gott ihm gesagt hat. Wie wachsen wir? Ich höre etwas von Gott, er offenbart mir etwas, er zeigt mir etwas und ich tue es. Indem er, was er litt, den Gehorsam und vollendet ist in allem, was ihm und vollendet ist in all dem, die auch ihm gehorchen. Er ist der Urheber ewigen Heils dadurch geworden. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Eine ewige Ordnung von Ewigkeit beginnend in Ewigkeit fortführend. Und das werden wir heute uns genauer anschauen. Und dann lese ich jetzt Vers 7, Kapitel 7. Wir haben das letzte Mal das schon vom Raphael gehört. Ich lese es einfach, um den Zusammenhang noch einmal darzustellen. Kapitel 7 von Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkam. Nach einer großen Schlacht kam ihm dieser König entgegen. Ob dieser König in der Schlacht direkt beteiligt mit war und ihm Unterstützung gegeben hat, wir wissen es nicht genau. Es hat ein bisschen den Anschein. Aber hier steht dieser König, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten. Hier haben wir mehrere Eigenschaften von diesem König. Wir werden nachher noch darauf kommen. Er heißt Melchisedek. Melach i Sadak, Hebräisch. Melach ist der König. Und er wird auch erklärt hier als der König Sadak, der Gerechtigkeit. Nur es ist da drinnen ein kleines Suffix. Ja, das ist ein kleiner Anhängsel an das Hauptwort, was es in verschiedenen Sprachen gibt. Und dieses Suffix ist ein Ei. Und das heißt mein. Das wird hier drin nicht mit übersetzt, weil es hier um andere Dinge noch geht. Aber im Prinzip heißt es, der König meiner Gerechtigkeit. Wow. Er ist der König meiner Gerechtigkeit oder er ist mein König der Gerechtigkeit oder er ist der König, der meine Gerechtigkeit bringt oder ist. Da haben wir einen König, der gerecht ist und die Gerechtigkeit ist meine. Deswegen gilt die Predigt heute nur für Christen. Wenn ich das angenommen habe, dann ist er Melchisedek. Mein König der Gerechtigkeit. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, und das hebräische Wort ist hier Shalom, der König des Friedens, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkam, von dieser Schlacht, dem auch Abraham den Zehnten von allem teilte, übersetzt heißt er nämlich König der Gerechtigkeit, denn aber auch König von Salem, des Friedens, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Und zur damaligen Zeit war das Geschlechtsregister mein Woher und Wohin, ich wusste, wer ich bin. Und bei dem heißt es, ohne dem, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Er ist Abbild, er ist ein Vorbild, er ist ein Muster für den Sohn Gottes. Keine Herkunft im Sinne von, sondern Herkunft von Gott her, alle Ewigkeit. Lebend in alle Ewigkeit, nicht sterbend. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Das war für den Abraham das Normalste, was es gibt. Das ist eine Geschichte, die ist unglaublich. Wenn ihr die im 1. Mose 14 da mal lest, diese Geschichte ist in etwas eingebettet von einem Krieg, in einem Kampf, und sein Verwandter, der Lot, wurde dort mit weggeführt. Es gab einen riesen Überfall auf Sodom und Gomorra. Und Abraham zieht in diesen Kampf mit seinen Leuten gegen mehrere Könige. Unmöglich eigentlich. Und er siegt. Und dann befreit er diesen König auch von Sodom, und er kommt zu ihm, und dieser König von Sodom kommt zu ihm. Er will sich bedanken auch. Und dort gibt es einen Unterbruch. Und dann kommt Melchisedek. Und der König von Sodom wird unterbrochen. Dann kommt dieser Melchisedek herein. Das Erste, was er dem Abraham bringt, ist Brot und Wein. Und dann gibt es ganz andere Teile noch davon. Wir kommen nachher dazu. Und dann, als das fertig ist, kommt wieder der König von Sodom. Alles andere als christlich. Wissen wir, Sodom und Gomorra. Und bietet dem Abraham an, du kannst alle Beute haben. Aber der Abraham hatte vorher eine Begegnung mit dem König des Friedens, der gerecht ist. Und sagt, nein, der Versuchung kann ich jetzt widerstehen. Ich will nichts von dieser Beute. Abraham gibt dem Melchisedek das, was er hatte, den Zehnten. Damit sagt er symbolisch, es gehört dir. Es gehört dir. Wenn ich wirklich dem Gott der Gerechtigkeit, dem König der Gerechtigkeit begegne, dann ist das die normalste Reaktion. Es gehört alles dir. Aber wir Österreicher erfinden, will haben. Dem auch Abraham den Zehnten von allem teilte. Ohne Vater, ohne Mutter war das ein Melchisedek. Anfang wissen wir nicht. Ende ohne Ende. Sohn Gottes, er bleibt Priester für immer. Schaut doch, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten gab. Hier steht zwar der Beute, ich weiß nicht genau, was es hier bedeutet. Ja. Oder der Habe. Und zwar haben die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten vom Volk zu nehmen. Jetzt geht er weiter, jetzt geht er ins Priestertum. Es gab diesen Zehnten im Gesetz, aber nicht als Hingabe, sondern als gebotene Gabe hast du zu tun. Das ist das Gesetz. Das Gesetz heißt tue. Das ist vor ihren Brüdern, obwohl sie in den Lenden Abrahams waren und so weiter. Dann sagt er auch, dass ja schon der Levi, also auch der Priesterschichte, auch schon den Zehnten gegeben hat durch Abraham, was er dort gegeben hat. Und dann erklärt er das und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Predigttext. Ich werde nicht so viel drüber predigen. Ich möchte ihn lesen. Wenn nun die Vollendung oder das Perfekte durch das levitische Priestertum, das levitische Priestertum ist das vom Gesetz eingerichtete Priestertum, wenn das Perfekte durch das vom Gesetz eingerichtete Priestertum erreicht worden wäre, Denn in Verbindung mit ihm hat ja auch Gott das Gesetz, hat auch das Volk das Gesetz empfangen. Das heißt, in der Verbindung mit dem Einsatz der Priester hat Gott ihnen auch das Gesetz gegeben über Mose, der ja auch aus dem Stamme Levi ist. Und der Stamm Levi hat das Gesetz verwalten müssen. Welche Notwendigkeit besteht denn dann noch, wenn das perfekt wäre, ja, ein anderes Priestertum nach der Ordnung Melchisedek dann aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons? Denn wenn das Priestertum geändert jetzt wird, nach der Ordnung Melchisedek, dann findet notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes statt. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Gesetz kann mehreres bedeuten. Gesetz bedeutet einmal, du sollst nicht stehlen. Das ist ein Gesetz. Gesetz bedeutet die ganze Auflistung der Gesetze. Gesetz bedeutet die ersten Bücher Mose. Und Gesetz kann auch das alte, gesamte Alte Testament bedeuten. Und hier müssen wir in den Zusammenhang hineingehen. Hier geht es um die priesterliche Ordnungsgesetz. Ja? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes. Hier geht es um das priesterliche Ordnungsgesetz statt. Denn der, der von dem gesagt wird, gehört, also Jesus, der gehörte nicht dem Stamme der Leviten an, aus dem niemand die Wartung eines Altars erwartet hätte. Das heißt, der, der jetzt von dem geredet wird, Jesus, der gehört nicht in den Priesterstand. Der kommt aus dem Stamme Juda. Von dem steht nichts. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weiter augenscheinlich, wenngleich der Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist. Das heißt, er ist nicht nach dem priesterlichen Gesetz Priester geworden, der Melchisedek, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ist kein ganz einfacher Abschnitt. Ja. Ich hoffe, er steigt nicht ganz aus. Es ist ein Stück Theologie hier drinnen, das aber dann auch ein Resultat drinnen hat. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Und jetzt immer wieder bei dem Priesterordnungsgebot. Die 10 Gebote werden nicht aufgehoben. Du sollst nicht töten, gilt auch heute noch. Jesus selbst sagt, kein Jota wird von dem Gebot, von dem Gesetz weggetan. Ja, wo es um das Gesetz geht, um diese Auflistungen. Aber die priesterlichen Ordnungsgesetze, diese Ordnung, wird hier ersetzt durch eine priesterliche Ordnung nach der Ordnung Melchisedeks in Bezug auf Jesus. Nicht mehr nach der Ordnung Aarons, des Hohenpriesters, obwohl er auch hoher Priester ist, beziehungsweise nach der Ordnung der Leviten, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorherige Gebot seiner Schwachheit, Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Perfektion, zur Vollendung gebracht. Wenn du das Wort Perfektion dort einsetzt, ist es leichter zu verstehen. Eingeführt, aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns nun Gott nahen können. Und dann geht das Ganze noch weiter, aber dann würde ich die Predigt vom nächsten Sonntag vorwegnehmen. Also kommt wieder. Das heißt, er ersetzt hier etwas, was keine Hoffnung hatte in sich. Es konnte keine Perfektheit bringen. Warum Perfektheit? Weil Gott perfekt ist und wenn ich ihm begegnen will, muss ich perfekt sein. Und jetzt setzt er einen Priester ein, durch den ich perfekt gemacht werden kann vor Gott. Da ist Hoffnung. Ich brauche es nicht mehr. Wow. Was dann? Und jetzt gehen wir da noch mal kurz hinein, um das zu wiederholen. Weil Iastos repetitio mater est studiorum. Ja, die Wiederholung ist die Mutter aller Studien. Damit wir das nochmal hinkriegen. Der Priester wurde durch Mose eingesetzt, entsprechend dem Gesetz, der Verordnung, der levitischen Verordnung. Und diese Priester sind nicht perfekt, deswegen sterben sie auch. Sie predigen das Gesetz, und das ist richtig, sie haben darauf achten müssen. Sie predigen das Perfekte, was aber unerfüllbar ist. Daher müssen sie auch lauter Opfer wiederholen und wiederholen und wiederholen. Im Hinblick auf Jesus Christus, es kommt einmal ein Opfer, das nie mehr wiederholt werden muss. Das wusste Mose, das wusste Adam. Es kommt einmal jemand, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Wow, toll. Melchisedek ist Priester des Allerhöchsten mittels eines Eides von Gott eingesetzt, nicht mittels eines Gesetzes. Das heißt, hier verbindet sich Gott mit dieser Figur Melchisedek, Jesus Christus. Sie sind eins. Das werden wir im nächsten Teil dann, am nächsten Sonntag hören, noch genauer. Ja. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Fantastische ist, er kommt aber als Mensch in Menschengestalt und erfüllt als Mensch das Gesetz. An unserer Stelle, ja, so wie wir Menschen sind, erfüllt er das Gesetz. An unserer Stelle. Deswegen kann er uns auch erlösen. Wir kriegen seine Gesetzeserfüllung, die er gemacht hat als Mensch, geschenkt. Wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihm vertrauen. Und er nimmt unseren Mist auf sich und stirbt als Mensch. Hingerichtet. Diese Hinrichtung hätte uns gegolten. So, jetzt habt ihr noch einmal die Wiederholung, weil ich vergessen habe, auf den Knopf zu drücken. Ja. Er vergleicht hier. Und jetzt könnten wir uns fragen, warum gab es überhaupt das erste Priestertum dann? Das erste Priestertum gab es wegen dem Sündenfall. Sonst würden wir gar nicht gescheit erkennen, was Sünde ist. Im Garten Eden gab es kein Priestertum. Doch, es gab eins. Melchisedek. Dieser Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde, der das Wort ist, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und durch dieses Wort wurde alles geschaffen und dann wurde dieses Wort Fleisch, war damals schon dort. Er ist in der Schöpfung. Damals bereits. Melchisedek, Jesus Christus, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Priestertum war nicht das erste Priestertum. Melchisedek war der Erste. Das sehen wir sogar in der Geschichte. Melchisedek, der dem Abraham begegnet, ist weit vor Levi, vor den Priestern. Er ist der Erste. Er ist nicht hinterhergekommen, wird noch irgendwo Melchisedek eingefügt. Oh nein, er war von Ewigkeit zur Ewigkeit ein Priester, von Gott eingesetzt. Und was bedeutet das für uns? Melchisedek, mein König, ist oder bringt Gerechtigkeit. König meiner Gerechtigkeit, könnte man es auch übersetzen. Da ist jemand wirklich König, der hat die Macht. Und da ist jemand wirklich gerecht. Ohne Fehl. Ein Lamm ohne Fehl wird dort geschlachtet dann auch. Er ist wirklich gerecht. Und dann steht dieses Mein dazwischen. Ich liebe es. Ich liebe dieses Mein. Nimm das für dich in Anspruch. Freue dich immer wieder dran. Der König meiner Gerechtigkeit, mein König der Gerechtigkeit, mein König, der König, der meine Gerechtigkeit bringt, wie immer ihr es drehen wollt. Dieses Mein, das ist was Großartiges da dazwischen. Und wie begegnet er dem Abraham, als er nach der Schlacht kommt? Das ist was Fantastisches. Er begegnet ihn neutestamentlich. Wir haben das letzte Mal schon kurz gehört, er bringt ihm Brot und Wein. Brot war bekannt. Brot wurde gebrochen im Alten Testament. Schaubrote, Tischkab ist überall. Aber es gab keinen Wein im Tempel. Der wurde später erst durch die Traditionen auch eingeführt, etwas bei den Juden. Aber wir haben im Alten Testament beim Passafest keinen Wein. Ist das mal aufgefallen? Wir haben ein Lamm, das geschlachtet wird, aber keinen Wein. Und dann nimmt Jesus das Brot beim Abendmahl, bricht es und sagt, das ist mein Leib. Das haben sie verstanden. Brot, das Wort Gottes, der Leib Christi. Im Korintherbrief wird das beschrieben, wir sind eins mit seinem Leib und wir sollen dieses Brot als Leib untereinander auch brechen, weil wir ein Leib sind. Das ist okay. Aber dann führt er was anderes ein, nach einem Passafest. Und dann heißt es, er nahm den Kelch und sagte, das ist mein Blut, neuer Bund. Das Brot war im Alten Testament auch alter Bund. Das Wort Gottes bleibt. Neuer Bund, den ich mit meinem Blut unterschreibe. Und der Melchisedek 2000 Jahre vorher bringt dem Abraham Brot und Wein. 2000 Jahre später sagt Jesus, ich breche das Brot, mein Leib gebrochen für euch. Es ist noch kein Bund drinnen, es ist der alte Bund. Und er bringt den Kelch und sagt, das ist mein Blut, neuer Bund. Mit meinem Blut unterschreibe ich das, das trinket zu meinem Gedächtnis. Und wenn wir das begreifen in unserem Leben, dann kommt der Segen Gottes. Und der Segen Gottes bringt uns als erstes durch dieses, sein Leib und durch sein Blut Gerechtigkeit. Tzadak, Gerechtigkeit. Melchizedek, Melchisedek. Der König, wenn der hereinkommt, ist er sofort immer König. Das bleibt er. Ob wir ihn anbeten, ob wir ihm vertrauen oder nicht, er ist immer König. Als König kommt er. Aber wenn wir Brot und Wein, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann unterschreibt er diesen neuen Bund mit seinem Blut und sein Segen der Erste ist Gerechtigkeit. Und durch diese Gerechtigkeit, die er uns schenkt, haben wir Frieden mit Gott. Melchisedek ist der König von Shalom, von Frieden. Und durch ihn haben wir Leben nach der Ordnung Melchisedeks ohne Anfang, ohne Ende, kann er uns auch für immer, das im nächsten Abschnitt selig machen, für immer, Leben für immer. Und der unterste Teil ist unsere Herausforderung. Abraham gab mir einfach den Zehnten als Beweis, du kannst haben, ich gehöre dir. Und wenn ich die Beziehung zu ihm habe und diesen Segen von ihm bekommen habe, Gerechtigkeit, Friede, Leben, gebe ich ihm mein Leben. Euer vernünftiger Gottesdienst heute am 1. Juni ist, wenn ihr hier rausgeht und Gott sagt, euer vernünftiger Gottesdienst ist, wenn ihr eure Leiber, euren Körper, euer Sein ihm zur Verfügung stellt, steht im Römerbrief. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Nicht hier jetzt zuhören, schöne Lieder singen. Das ist nett, aber ob das vernünftig immer ist, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, vernünftig ist, wenn unter Umständen du hinausgehst und nicht hörst. Wenn du aber gehört hast, dann geh hinaus oder geh wohin auch immer oder red mit jemand anders drüber und sag, das möchte ich machen. Ihm alles zur Verfügung stellen. Darf er mit dir und durch dich alles tun, was er möchte? Das ist die Frage für heute. Willst du diesem Priester täglich begegnen, dich ihm anvertrauen, ausliefern und tun, was er dir klar macht? Das ist herausfordernd, oder? Da sollen wir uns immer wieder daran erinnern, gegenseitig. In den Hauskreisen machen wir das hoffentlich. Ja, ich höre bei uns im Hauskreis dann immer wieder, ja, aber ich muss es immer wieder hören. Ja, ich auch. Ich habe den Vorteil, dass ich das hier immer wieder sagen darf, in den Hauskreisen sagen darf. Gott erinnert mich also die ganze Zeit immer wieder daran. Hey, ihm zur Verfügung zu stehen, zu hören, wie höre ich auf ihn? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, dass du deinen Sohn als einen Priester nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt hast. Da ist so viel Tiefe drin und wir können nur ein bisschen kratzen an dieser Oberfläche. Aber das, was du uns klar machst, bitte ich dich, dass es in unser Herzen ganz tief einsinkt. Dass wir dem König des Friedens, den König der Gerechtigkeit, dass es mein König meiner Gerechtigkeit wird, die deine ist. Dass ich nicht nur seinen Segen nehme, in Frieden und Leben zu haben vor dir, sondern dass ich auch die Hingabe übe. Nimm mich. Mach mit mir, was du möchtest. Und dann wird das Leben spannend, sinnvoll. Ich bitte dich, dass du das jedem von uns ganz tief ins Herz hineinschreibst. Amen.